Perspektiven ohne Grenzen. Ein Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich.
Es ist sicher eines der Jahresthemen abseits von Corona. Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong, das durch den chinesischen Volkskongress erlassen worden ist. Das Gesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die von Peking als terroristisch angesehen werden. Die Überwachungsstrategie der Hongkonger Polizei hat eine neue Stufe erreicht. Mit einer eigenen Telefonhotline werden mittlerweile die Einwohner dazu angestiftet, Verstöße der Nachbarn gegen das von Peking verhängte Gesetz zu melden. Dieses kriminalisiert jegliche Form politischer Unabhängigkeitsbestrebung von China und hat es geschafft, viele Protestierende zum Schweigen zu bringen. Willkommen, mein Name ist Paul Buchacher. Ich bin Leiter des Organisationsbüros bei Reporter ohne Grenzen Österreich, eine Einrichtung, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzt. Wie bedrohlich ist die Lage für Journalistinnen und Journalisten in Hongkong und wie gestaltet sich wohl das künftige Verhältnis der USA und ihrem neuen Präsidenten Joe Biden zu China? Diese und andere spannende Fragen gehen an unseren Gast Josef Dollinger. Er ist Korrespondent und Leiter des ORF-Büros in Peking. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Top aktuell.
Wie wird sich denn das künftige Verhältnis der USA und dem neu gekürten Präsidenten Biden zu China entwickeln? China hat ja sehr verhalten auf den Wahlsieg Bidens reagiert. Auf Fragen nach Kritik Bidens an China, also etwa dem Umgang mit den Uiguren oder Taiwan, hat ein Sprecher gesagt, Chinas Positionen sind klar. Es ist entschlossen, seine Souveränität und Entwicklungsinteressen zu schützen. Auf der anderen Seite sagen Experten immer wieder, es gibt, etwa im Hinblick auf das chinesische soziale Netzwerk TikTok, eine Art Handelskrieg zwischen den USA und China. Wie sehen Sie also dieses Spannungsgefüge?
Naja, hier in China ist man sich noch nicht klar darüber, ob jetzt mit Joe Biden das wirklich grundsätzlich anders werden wird, diese Rivalität zwischen den USA und China. Viele glauben hier, dass sich da gar nichts viel ändert wird, substanziell, nur der Ton wird vielleicht ein bisschen besser werden, aber diese Rivalität wird weiter bestehen, das glauben die meisten und man hört auch immer wieder, dass deshalb auch Peking jetzt bemüht ist, etwaige Konfliktfelder wie zum Beispiel Taiwan, Xinjiang, die Uiguren oder Hongkong und so weiter, jetzt doch schneller einer Lösung zuzuführen, also einer Lösung aus Pekinger Sicht oder die Schrauben enger anzuziehen. Und das merkt man jetzt zum Beispiel jetzt in Hongkong ganz, ganz deutlich. Also seit der Einführung des sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetzes im Juni ist es eigentlich immer schwieriger geworden in Hongkong, hier jetzt demokratiepolitisch aktiv zu werden. Also das merkt man auch im Alltag. Sie haben es schon erwähnt mit dieser Hotline und so weiter, Verhaftungen. Auch heute hat es wieder Probleme gegeben mit dem Abgeordneten. Weitere wollen zurücktreten. Also das merkt man schon im Alltag. Da wird es schwierig für Hongkong. Das war es wohl für ein es war nicht richtig frei und demokratisch, auch unter den Briten nicht. Aber das war es wohl für die demokratischen Träume, die viele Hongkonger doch auch haben.
Wie sehen Sie denn die Verschiebung der Regionalparlamentswahl in Hongkong auf den September 2021, die ja für viel Aufsehen gesorgt hat?
Es hat natürlich ganz gut reingepasst, dass man jetzt aus Pekinger Sicht mal Dampf rausnimmt aus dem ganzen Dampfkessel Hongkong, weil es hat ja wirklich die Demonstrationen, die Ausschreitungen, die Proteste, das hat ja ein Maß erreicht aus Pekinger Sicht, das eigentlich schon zu viel war. Diese Pandemie war natürlich ein willkommener Anlass, um hier jetzt mal die Pausetaste zu drücken. Es gibt Gerüchte in Hongkong, dass möglicherweise die Wahl gar nicht mehr stattfinden wird, dass sie bis dahin, wenn sich das weiter zuspitzt, einen Weg finden werden, das weiter zu verschieben oder abzusagen oder einfach abzudrehen. Die Frage ist wirklich, wie dann die internationale Gemeinschaft darauf reagieren würde, aber ich glaube, das ist Peking mittlerweile egal, wenn man da so zusieht, wie sie ihren Plan durchziehen. Und der Plan kann nur heißen, das Ende der Autonomie, das für 2049 vorgesehen ist, einfach vorgezogen wird.
Proteste nicht nur in Minsk, ein großes Thema in Belarus, sondern auch in Hongkong. Welche Auswirkungen hat denn das umstrittene Sicherheitsgesetz für Medienschaffende und Bürgerrechtsaktivistinnen und Aktivisten in Hongkong, das vor rund 4 Monaten, also am 1. Juli, erlassen worden ist und sicher nicht zufällig zum 23. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China?
Ja, das ist für uns Journalisten hier ein sehr, sehr schwieriges Feld. Erstens, wir können das in der Praxis kaum noch überprüfen. Ich darf nicht nach Hongkong einreisen oder beziehungsweise ich kann einreisen, aber dann nicht mehr zurück oder ich muss die Quarantäne hier abwarten. Und also die Reisetätigkeit ist jetzt eingeschränkt. Ich will schon seit Wochen eigentlich nach Hongkong mal reisen, aber es geht für Journalisten auch nicht. Es ist auch sehr schwierig, dort jetzt ein Büro zu eröffnen. Ich habe Kollegen von deutschen Printmedien gesprochen, die jetzt in Hongkong ein Büro aufgemacht haben. Also es ist nicht einfach. Man merkt einfach, hier ist Gegenwind. Hier wird plötzlich bürokratisch, werden da Hürden aufgebaut. Aber noch ist es möglich. Also die Pressefreiheit ist doch noch so weit aufrecht, dass man darüber berichten kann. Aber, und jetzt kommt das Zweite, wir wissen nicht, wo die rote Linie ist. Wenn man dieses Sicherheitsgesetz wörtlich durchliest, dann müsste man eigentlich verhaftet werden, wenn ich mich hinstelle vor eine Kamera in Hongkong und den österreichischen Zuschauern bei einer Live-Schaltung erzähle, dass die Demokratie hier am Sterben ist und dass Hongkong unabhängig wahrscheinlich besser dran wäre oder Ähnliches, eine Meinung abgebe. Das wäre in der Öffentlichkeit, es wäre zu hören auf der Straße. Dieses Gesetz ist schwammig formuliert, doch so klar, dass man weiß, was nicht geht, aber man weiß nicht, wo die Grenze ist. Und das ist, glaube ich, durchaus gewollt auch, diese gewisse Unsicherheit aufrechtzuerhalten.
Welche Ziele verfolgt das politische System in Peking mit diesem Gesetz? Und was hat es mit der schon erwähnten umstrittenen Telefonhotline, einer Art Denunzianten-Hotline eigentlich, auf sich?
Diese Hotline war eigentlich eine Überraschung. Also ich habe es als Überraschung empfunden. Das war eigentlich nicht geplant vorher. Man hat vorher da nichts gehört in dieser Hinsicht. Es ist auch für die Polizisten dort nicht leicht, die sich auch teilweise zwischen den Stühlen gesetzt fühlen. Es sind nicht alle in privater Meinung regimetreu. Also ich habe da zum Beispiel auch schon Interviews gesehen, anonyme Interviews von Polizisten, die sehr darunter leiden zum Beispiel, dass sie jetzt diese Verhaftungen ausführen müssen, privat ganz anders denken und die zum Beispiel auch sehr darunter leiden, dass Familien oder Freunde gespalten werden. Da geht ein Riss auch quer durch die Bevölkerung. Die einen, die sagen, ja, wir müssen uns an China annähern, das ist besser für uns alle, und die anderen, die sagen, ja, wir wollen eigenständig oder unabhängig bleiben oder unabhängig werden. Das ist ein ganz, ganz tiefer Riss durch die Gesellschaft, durch die Familien, durch Freundschaften, auch die Ehepaare gehen da schon auseinander, habe ich gehört. Ein ganz, ganz tiefer Riss, den wir jetzt eigentlich überall in der Welt sehen, ähnlich wie jetzt in den USA beispielsweise zwischen dem rechten Lager und den Liberalen. Das ist natürlich schwer zu im Alltag eines Polizisten auch schwer umzusetzen, und die sind für jeden Hinweis froh, den man bekommt, dass man das diskret abwickeln kann, nachgehen kann, recherchieren kann, weil es spielt sich doch sonst großteils auf der Straße ab, auch bei Demonstrationen. Das ist nicht angenehm für beide Seiten, wenn dort Gewalt im Spiel ist, und mit einer Hotline kann man wahrscheinlich ein bisschen diskreter vorgehen und hilft der Sache und ist natürlich für die Bevölkerung eine schwerwiegende Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass die Verlockung vielleicht groß sein könnte. Ich könnte Vorteile dadurch erlangen, wenn ich jemanden verblitze. Ich denke, es gab da von Anfang an, also bei Abschluss des Vertrages mit Großbritannien, schon wahrscheinlich ein Missverständnis, was diese Übergangsphase bedeutet. Wir haben eine Übergangsphase von 50 Jahren. Bis 2047 läuft die noch, das ist zur Hälfte bald abgelaufen. Was heißt eine Übergangsphase mit 50 Jahren? Heißt das, dass ich vom Beginn, vom Jahr 1 sozusagen schrittweise mich annähere an chinesische Verhältnisse und dann nach 50 Jahren ist dieser Prozess abgeschlossen und es geht nahtlos über in chinesisches Festland, Gesetz und so weiter? Oder heißt das, dass ich 50 Jahre stillhalten muss und alles bleibt so, wie es ist, 1997 so festgefroren praktisch, und erst nach Ablauf dieser Zeit, diese 50 Jahre, kann ich beginnen, mich an China anzupassen, sozusagen, dass dann der Prozess das beginnt. Das war eigentlich nie klar. Jetzt kommt man drauf, die Chinesen haben das natürlich die erste Variante befürwortet und sie fangen jetzt verstärkt an, diesen Prozess voranzutreiben, damit 2047 praktisch das nahtlos aufgehen kann. Und die Briten und der Westen generell, würde ich sagen, hat das wahrscheinlich anders gesehen.
Ist denn zumindest teilweise eine Form der kritischen Berichterstattung für Medienschaffende in China möglich und kann vielleicht auch dabei helfen, dass Tech-Firmen wie Microsoft, Zoom, Facebook, Twitter und Google keine Daten von Nutzern mehr an die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone weitergeben?
Ja, ja. Also die Berichterstattung generell in China hier, also eine nicht zensurierte, ist natürlich noch möglich. Für mich keine Frage. Ich sende ja auch nicht in China und nicht in Hongkong, sondern ich sende meine Beiträge in Österreich. Und das dürfen wir noch, das wird vielleicht die Arbeit erschwert, immer mehr, aber das ist Journalistenalltag oder Journalistenleid. Was das, diese datengestützte Überwachung bedeutet, das kann ich jetzt als technischer Laie noch nicht abschätzen. Ich habe nur das dumpfe Gefühl, dass hier eigentlich die wahre Gefahr liegt. Also China hat diesen datengelenkten, autoritären Staat auf die Spitze getrieben, perfektioniert ihn immer mehr und das wird jetzt auch auf Hongkong übertragen. Das heißt nicht, dass es schon dieselben Verhältnisse sind wie am Festland. Also Hongkong beispielsweise, jetzt wenn wir auf die Presse zurückkommen, die South China Morning Post gibt es noch immer und berichtet relativ frei, so viel ich das sehen kann, und kritisch. Das geht noch, auch im Internet geht das noch, aber ich vertraue hier nicht besonders den Behörden, dass sie nicht im Hintergrund schon einen Datenberg aufbauen oder ein Datennetz hier stricken, damit man in Zukunft schneller zugreifen kann, wenn hier irgendetwas passiert, das nicht auf Linie des Regimes ist, sozusagen.
Weiter geht's mit dem Reporter ohne Grenzen Österreich Fragebogen.
Herr Dollinger, wenn Sie eine Instagram-Story zum Thema Meinungsvielfalt posten, würden Sie?
Also Meinungsvielfalt, da sehe ich zum Beispiel vor mir einen Zeitungskiosk in Europa, wo hunderte verschiedene Titel sind. Das gibt es in China nicht. Ne? Das gibt es schon im illustrierten Bereich, auf den Tageszeitungen, da gibt es die paar Partei- und Regierungszeitungen, das war's schon. Das ist für mich auch ein Bild für Meinungsvielfalt.
Welcher Journalist bzw. welche Journalistin beeindruckt Sie besonders, was den Kampf für Informationsfreiheit betrifft?
Am meisten zum Bewundern sind, glaube ich, die sogenannten Citizen Journalists, die in Krisengebieten unterwegs sind. Ich denke da vor allem auch an Ägypten, Syrien, aber auch hier natürlich in China, die Missstände aufzeigen. Man hat es bei der Pandemie gesehen, das sind einzelne Leute, die Risiko auf sich nehmen, sehr hohes Risiko, um die Wahrheit zu sagen.
Und die internationale Medienlandschaft ohne Grenzen, die Sie sich in 10 Jahren wünschen, sieht so aus.
Es spricht jetzt gegen meinen Beruf eigentlich, aber ich würde mir sagen, weniger ist manchmal mehr. Wir ertrinken in einer Infoflut und sind eigentlich oft überfordert, jetzt das Richtige herauszufiltern und das Brauchbare. Weniger ist mehr. Also irgendwie sollte die Landschaft so ausschauen, dass man nicht ertrinkt darin.
Das waren die Perspektiven ohne Grenzen. Der Podcast von Reporter ohne Grenzen Österreich. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin.